Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 198. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Für die heutige Episode treffe ich in Geisenheim Dr. Yvette Wohlfahrt, eine Wissenschaftlerin, die mit ihrem Partner Florian Franke gemeinsam das Weingut Wohlfahrt Franke führt. Dieses kleine öko-zertifizierte Weingut bewirtschaftet etwa 1 Hektar Rebfläche und legt großen Wert auf naturnahe Weinproduktion. Ihre Weine tragen kuriose Namen und werden unfiltriert und mit nur minimalem Schwefeleinsatz abgefüllt. Neben ihrer Tätigkeit im Weingut ist Yvette als Wissenschaftlerin und Dozentin an der Hochschule Geisenheim tätig, während Florian Franke als Kellermeister und Außenbetriebsleiter bei Schloss Vaux arbeitet. Diese berufliche Vielfalt ermöglicht es den beiden, im Nebenerwerb mit großer Leidenschaft und Hingabe ihr eigenes Ding zu machen. Was mich an Yvette und Florian besonders fasziniert, ist ihre bewusste Entscheidung, ihren ganz eigenen Weg zu gehen. Sie haben sich bewusst dafür entschieden, ihre Freiheit zu bewahren und ihre Leidenschaft für Wein mit ihren Berufen zu verbinden, ohne sich dem Druck des Vollerwerbs auszusetzen. Dadurch haben sie die Möglichkeit gewonnen, ihren ganz eigenen Weg zu gehen, voller Selbstbestimmung und Leidenschaft. Ich denke, die Vita der beiden zeigt, dass es im Weinbau nicht nur den einen richtigen Weg gibt. Bei all dem wundert es nicht, dass sie sich selbst gerne als durchgeknalltes Önologenpärchen bezeichnen. Sie sagen, wir scheuen uns nicht, mit Traditionen zu brechen, nicht zuletzt, weil wir neugierig aufs Leben sind. Dafür sprechen selbstredend die Namen ihrer Weine. Orange Utang für einen maischevergorenen Riesling, Gewürztapir für einen maischevergorenen Gewürztraminer und Lippenberti für einen lange im Fass ausgebauten Spätburgunder. Im Rahmen ihrer Forschungsaktivitäten an der Hochschule Geisenheim beschäftigt sich Yvette unter anderem mit der Kupferreduzierung im ökologischen Weinbau. Denn einerseits ist Kupfer bei den Ökos nach wie vor das einzige wirksame und zugelassene Mittel gegen den falschen Mehltau. Doch bekannt ist auch, Kupfer belastet Boden und Wasser. Und so sucht die Branche schon lange und dringend nach Alternativen. Genau hier setzt das Vitifit-Projekt an, ein interdisziplinäres Forschungsprojekt, an dem auch Yvette beteiligt ist. Da geht es zum einen darum, die Wirkung des Kupfers zu maximieren, um dadurch die ausgebrachte Menge reduzieren zu können. Auch alternative Methoden werden erforscht. Gezielte Entblätterung, Bodenabdeckungen, UVC-Strahlung und neue Wirkstoffe. Also kein Wunder, dass ich ungemein happy bin, heute mit Yvette eine inspirierende Persönlichkeit an Bord zu haben. Ihre Geschichte zeigt, wie Wissenschaft, Weinhandwerk und Freiheit zu einer leidenschaftlichen Lebensphilosophie verschmelzen können. Perfekte Zutaten für ein spannendes Gespräch und vielleicht auch für neue Denkanstöße. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Deshalb Bühne frei nun für die Protagonistin der heutigen Episode von Genuss im Bus. Bühne frei für Yvette Wohlfahrt. Los geht's. So, liebe Yvette, grüße dich ganz herzlich und freue mich riesig, dass du heute hier bei Genuss im Bus zu Gast bist.
Ja, vielen lieben Dank und herzlich willkommen bei uns in einem kleinen, aber feinen Weingut Wohlfahrt Franke.
Das ist hier kuschelig. Es steht hier viel rum, es ist aber irgendwie verbreitet es auch eine aufgeräumte Atmosphäre. Sag doch mal unseren Hörerinnen und Hörern, wo sind wir hier?
Wo sind wir hier? Wir sind hier in einem Gewölbekeller, der tatsächlich in dem Bereich, wo wir uns hier befinden, wir ungefähr 80 Quadratmeter zur Verfügung haben. Schön Gewölbekeller, es geht eine sehr alte Treppe hinunter, wo man aufpassen muss, dass man sich nicht vertritt. Mhm. Und wir sind hier tatsächlich auch in einem Gebäude, was aus dem 17. Jahrhundert stammt. Heißt also, so alt ist der Keller auch schon. Mhm. Und wir arbeiten aber erst seit 2021 hier in diesem Keller und bauen die Weine, unsere Weine im Weingut Wohlfahrt Franke aus.
Wir haben ja jetzt noch keinen Wein probiert. Machen wir nachher. Aber ist deine Erfahrung, schmeckt der Wein hier unten in diesem Keller anders als draußen?
Immer. Immer. Und der schmeckt auch nicht jeden Tag in dem Keller wie an einem anderen Tag, sagen wir es mal so.
Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, weil so ein Keller hat eine eigene Flora, eine eigene Temperatur auch. Heute ist die Temperaturdifferenz nicht so groß. Ich war schon mal hier, da war sie sehr viel größer. Im Sommer war das. Da kommt man raus und ist dann in einer ganz anderen temperierten Welt. Es ist jedenfalls, das muss ich nachher auch nachholen, ein absolutes Eldorado für aufmerksame Fotografen.
Definitiv. Hier gibt es viel zu sehen und viel zu entdecken. Wir haben unter anderem auch eine kleine neonpinke Madonna an einer der kleinen Schächte, wer sehr aufmerksam zuschaut.
Ihr betreibt, das heißt ihr, das ist du und der Florian Franke.
Ganz genau.
Betreibt hier, wie soll ich sagen, ein Garagenweingut im Nebenerwerb.
Ganz genau. Also wir sind ein kleines Weingut, 1 Hektar groß und definitiv mit Herzblut im Nebenerwerb.
Ja. Da reden wir später nochmal. Ich habe letztens irgendwo gehört, da hat einer gesagt, ihr seid ein durchgeknalltes Önologenpärchen.
Genau, das haben wir tatsächlich selbst uns so beschrieben, als wir angefangen haben.
Okay.
Weil wir tatsächlich beide mehr oder weniger, ich sag mal frisch, der Flo etwas frischer, ich etwas weniger frisch, aus dem Weinbau- und Önologiestudium kamen. Und wenn man fertig ist, wird man sehr oft dann halt auch als Önologe bezeichnet. Und ich habe tatsächlich auch als Önologin gearbeitet, erstmal nach dem Studium. Und der Flo zu dem Zeitpunkt auch. Und durchgeknallt trifft es doch auch immer noch. Und deshalb im Prinzip auch diese Begrifflichkeit.
Ja, eine wirklich sehr, sehr originelle Website. Da lohnt es sich tatsächlich mal, sich für ein paar Minuten oder auch länger zu vergnügen, da mal durchzuklicken, macht Spaß und ist absolut unkonventionell. Du arbeitest aber noch an der Uni, ne? Hast du mir gesagt?
Ganz genau, ja.
Und Flo ist Kellermeister und Außenbetriebsleiter bei?
Bei dem Geisenheimer Weingut Schloss Vaux, beziehungsweise bereitet er die Grundweine für die Sekte, die dann in Eltville weiterverarbeitet werden, zu.
Schloss Vaux, eine große Nummer. Ich habe gehört, die sind gerade in der Umstellung auf Biodünn.
Die sind ökologisch zertifiziert und mit Biodünn probiert der Flo hier und da in gewissen Flächen aus.
Ja. Okay, der ist heute nicht unter uns hier, aber wir gedenken seiner.
Ganz genau, terminlich eingebunden, aber gedanklich angedockt.
Yvette, ich will dir mal ein paar Bälle zuwerfen und du spinnst eine Geschichte drumherum oder erzählst uns, was du mit diesen Begriffen verbindest.
Ja, kann ich versuchen. Her damit.
Thüringen und Bayern.
Thüringen und Bayern, ja. Bratwurst meets Weißwurst, würde ich mal so sagen. Kann man auch ganz oft sagen, weil wenn wir in Bayern sind natürlich, das ist nämlich die Heimat von Florian, kommt aus Augsburg, aus der schönen Fuggerstadt und ich komme aus dem schönen Thüringen, aus Gera. Für mich in Begriff der Otto-Dix-Stadt eigentlich. Ja, gibt es ein besseres, wie soll ich sagen, Ping-Pong, auch an Wurst.
Ja, superb. Yvette, Geisenheim oder Australien?
Beides, definitiv. Also ich habe beides, ich habe in beiden Ländern oder beziehungsweise Städten, Geisenheim ist ja kein Land, aber ich habe in Geisenheim in einem Weingut gearbeitet. Zum Beispiel im ehemaligen Weingut Erbslö tatsächlich, da wo jetzt sich eigentlich auch die Verarbeitung von dem Geisenheimer Weingut Schloss Vaux versteckt. Ich war aber auch in Australien tätig, im Yarra Valley, im Weingut Styx. Heißt, ich mag beides und in der Wissenschaft durfte ich auch beides verbinden. Das heißt, ich durfte während meiner Doktorandenzeit hier in Geisenheim natürlich sein, völlig klar, aber auch zweimal für einen Wissensaustausch nach Adelaide und deshalb ich liebe beides.
Wo seid ihr ein Paar geworden?
In Australien, das ist auch eine witzige Geschichte, genau. Ich kam tatsächlich bin ja nach dem Studium erstmal 2 Jahre ins Ausland. Ich kam zu dem Zeitpunkt aus Kanada nach Australien und der Flo kam aus Geisenheim nach Australien. Das hatte natürlich auch noch einen anderen Grund, nämlich er kam nach Australien, um mir seine Liebe zu gestehen und das ist auch die Initialzündung. Ja, und was dazu kommt, ist, dass wir vor ungefähr einem Monat auch unser 15-jähriges Zusammensein gefeiert haben.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Andere Ball, pass auf, dass du ihn auffängst. Rock'n'Roll oder Slow-Mo?
Auch beides, weil der Riesling steht bei uns auf der einen Seite natürlich für das Klassische. Wir haben ja auch Spätlesen, die wir im Prinzip sehr lange auf der Flasche, gar nicht unbedingt auf dem Holzfass reifen lassen. Das wären so unsere klassischen Sachen. Damit haben wir auch angefangen. Aber wir machen auch Rock'n'Roll Riesling. Heißt also Riesling mit, der auf der Maische vergären darf. Riesling, der ein Petnat werden darf. Riesling, der auch mal 5 Jahre auf einem neuen Holzfass liegen darf. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall viel Rock'n'Roll. Und Slow-Mo, da sind wir dann eher in den natürlich auch Geschichten, die lange auf dem Fass liegen dürfen. Heißt, wir haben unter anderem einen Spätburgunder, der 5,5 Jahre auf dem Fass lag. Und das ist auch das, was für uns mit die längste Zeit war bisher.
Und der überlebt das auch, ne?
Der überlebt das prima. Ich sag nur Samt und Seide.
Samt und Seide. Ja, in das Vergnügen hat man ja selten, ne? Dass man einen Spätburgunder im Glas hat, der so lange reifen durfte.
Ja, das ist tatsächlich unser erster Spätburgunder auch. Wir haben seit 2018 eine kleine Parzelle direkt unterhalb der Abtei St. Hildegard im Aibing, im Klosterberg. Und das Tolle ist, dass wir in 18, es gab ja viel Ertrag, und im Endeffekt waren es ungefähr die Menge, die in 3 Barrique-Fässer passt. Das heißt also, wir haben nach 2 Jahren, was ja wir als die normale Lagerzeit von einem Rotwein, bis er halt einfach schön weich wird, genau nach 2 Jahren war das erste Fässchen, was wir dann gefüllt haben. Dann haben wir den ein wenig extended auf ungefähr 3,5 Jahre. Da haben wir ihn dann schon Lippenberti Eiche Rustikal genannt. Und dann haben wir das dritte Fass, weil es uns wirklich interessiert hat, wie kann denn so ein Rotwein schmecken, und zwar aus dem Rheingau, nach 5,5 Jahren. Und den haben wir dann quasi letztes Jahr gefüllt nach 5,5 Jahren. Sind 65 Monate tatsächlich, die ja auf gebrauchten Barriques lag. Also wir verwenden da keine neuen, ab und zu neues, aber da waren es gebrauchte.
Sehr, sehr spannend. Trinken wir nachher Fläschchen, ne?
Nicht sicher.
Also da spielt der Keller ja doch eine Rolle, wenn es auch nur so ein bisschen eine passive Rolle ist. Und das ist nicht interventionistisch jetzt im Sinne, ne, dieser Rolle, sondern es ist eine passivere. Aber der Keller spielt eine Rolle, weil passt zu dem nächsten Ball. Das heißt nämlich, der heißt nämlich viel draußen, nichts drinnen.
Ganz genau, auch das steht natürlich auf unserer Fahne, weil wir tatsächlich sehr viel Zeit draußen verbringen, sehr viel Handarbeit machen, uns sehr darauf konzentrieren, wie die Rebe auch jedes Jahr aufs Neue gedeiht, weil das tut sie ja nicht jedes Jahr gleich. Heißt also, wir verbringen natürlich viel Zeit draußen. Momentan ist es fantastisch, weil die Sonne scheint und es ist die beste Zeit zum natürlich Rebschnitt rausziehen und binden. Und im Keller ist es für uns eher eine begleitende Geschichte. Das heißt, wir versuchen so wenig wie möglich tatsächlich mechanisch zu arbeiten. Wir haben eine Pumpe im Keller, ja, aber wir verwenden sie wirklich tatsächlich nur, wenn es nötig ist. Und wir haben festgestellt, dass wir sie seit über 2 Jahren eigentlich nicht mehr benutzt haben. Dadurch, dass wir sehr klein sind, kann man natürlich auch mit Barriquefässern und kleinen Tanks, die natürlich auch viel besser, sag ich mal, heben, sodass man da per Falldruck arbeiten kann. Und eigentlich nur dann eine Bewegung erfolgt, wenn es unbedingt sein muss. Das heißt, wir füllen unter anderem auch unfiltriert, bei uns wird nichts geschönt. Wir sind seit 23 jetzt auch Demeter zertifiziert, also arbeiten auch seit 2018 eigentlich biodynamisch und ökologisch gleichzeitig und haben uns aber dann erst später entschieden, uns zertifizieren zu lassen und sind da eigentlich sehr minimalistisch unterwegs. Oft findet man ja Begriffe wie wir begleiten, wir versuchen die Trauben im Prinzip irgendwie im Keller in Form des Weines zu spiegeln. Bei uns ist es einfach auch so, dass uns jeder Weinberg oder auch Wein sagt, was mit ihm passieren soll. Also wir arbeiten nicht nur mit Edelstahl, das ist ausschließlich tatsächlich für die Petnats. Ansonsten mit sehr gebrauchten alten Barriquefässern, Tonneaus, alte und neue. Und jetzt seit ein paar Jahren haben wir auch drei Keramikgefäße, also zwei davon sind klassisch Amphoren und eins ist im Prinzip ein Claver, was nochmal ein bisschen eine andere Brennung hat, aber so diese fantastische Filigranität rausarbeitet von Riesling oder auch Gewürztraminer. Wir legen da auch nie jedes Jahr den gleichen Wein rein. Jedes Jahr sowieso nicht, weil der bleibt auch da zwei Jahre drauf. Sondern einfach immer, wie der Jahrgang, wie die Sorte uns das quasi so ein bisschen auch über das Jahr am Weinberg erzählt. Und dann darf er da einziehen, wo er möchte.
Für die Art, wie ihr da so jetzt arbeitet, wie du das beschrieben hast, was braucht man dafür mehr? Mut oder Geduld?
Mut oder Geduld, beides. Also Mut braucht man sowieso, um diesen Schritt zu gehen, weil auf der einen Seite müssen wir natürlich von dem Weingut nicht leben. Das muss man mal so ganz geradeaus auch sagen. Wir müssen nicht davon leben. Wir haben sehr, sehr langlebige Weine. Das heißt, wenn sie bei uns im Keller liegen, werden sie tendenziell eher besser und nicht schlechter. Das erfordert natürlich auch Mut. Das heißt, Vertrauen darin, dass die Weine im Prinzip auch altern können, nicht nur dürfen, sondern es auch können tatsächlich, Potenzial haben. Geduld. Ich glaube, der Florian braucht am meisten Geduld mit mir, weil ich tatsächlich alles sehr gerne behende, akribisch und in vollster Inbrunst mache. Das natürlich dann auch manchmal jeglicher Wirtschaftlichkeit im Sinne vielleicht auch der Arbeitsgeschwindigkeit. Aber deshalb mache ich es ja auch, weil ich es halt so sehr genieße, auch da draußen zu sein mit den Reben.
Du hast ja vorhin gesagt, du kommst aus der Wissenschaft auch. Du bist in der Wissenschaft noch unterwegs. Deshalb liegt ein weiterer Ball mir auf der Zunge oder in der Hand, den ich dir jetzt zuwerfe. Wissenschaft und oder Handwerk?
Ist tatsächlich natürlich auch, ich bin ja auch auf der Website, kann man natürlich direkt am Eingang lesen, dass ich ja die bin, die immer wieder hinterfragt und natürlich auch versucht, Antworten zu finden, wenn mal Fragen nicht geklärt sind oder es auch nicht offensichtlich ist. Aber das Tolle ist, dass ich ja tatsächlich hier in Geisenheim an der Hochschule auch Forschung betreibe, was zum Beispiel Unterschiede oder Gemeinsamkeiten im konventionellen, im ökologischen und im biodynamischen Weinbau angeht. Plus, ich versuche das auch in der Praxis an die Studierenden weiterzugeben. Und da ist es für mich unabdinglich, dass ich das Handwerk auch selber betreibe. Also das eine schließt sich für mich überhaupt nicht aus. Es ist definitiv mehr Wissenschaft nötig in dem Bereich. Da bin ich 100% überzeugt. Und wir haben ja auch einen zweiten Langzeitversuch in Geisenheim schon angelegt, der so ein bisschen auch da noch tiefer beleuchtet. Für mich geht eigentlich beides Hand in Hand und das finde ich auch toll. Also rein wissenschaftlich, 100% wissenschaftlich könnte ich tatsächlich nicht arbeiten, würde ich auch nicht. Dazu bin ich auch zu sehr Praxismensch. Weil das Erste, was ich nach dem Abitur gemacht habe, ist eine Lehre und ich wollte definitiv nicht direkt studieren gehen, weil ich so genervt war von dieser Schulbank. Deshalb, ich muss auch immer wieder die Hands-on legen, ansonsten geht das nicht bei mir.
Ich erinnere gerade, dass du hast gesagt, ihr seid jetzt Demeter zertifiziert, also biologisch dynamisch. Und da wird ja doch zumindest immer wieder mal in den Diskussionen angeführt, ja, das ist unwissenschaftlich und da muss man irgendwo an irgendwelche Dinge glauben, Spirituelles und. Es ist doch immer so eine Konnotation da drin, das ist schon ein bisschen Hokuspokus. Und deswegen habe ich gefragt, wie du da als mit deinem wissenschaftlichen Gen da quasi diesen Spagat oder hinkriegst, oder ist es gar kein Spagat?
Ist tatsächlich kein Spagat, weil das hat für mich sehr viel zu tun mit Hingehen, Anschauen, Anfassen und halt auch Begreifen. Also Boden kann ich schmecken, Boden kann ich riechen und da sind unterschiedliche oft eindeutig. Also wenn wir jetzt zum Beispiel vom Thema Präparatearbeit reden, dann kann ich natürlich von meiner Erfahrung berichten, was hat es mit unserem Boden gemacht und man sieht Effekte, aber dafür muss ich halt in den Weinberg reingehen. Und ich muss wahrnehmen und ich muss beobachten. Das kann ich nicht, indem ich halt nicht in den Weinberg reingehe. Manchmal sind es so feine Essenzen, die erleben wir eigentlich tagtäglich im Alltag. Dass, ja, der eine denkt etwas, der andere spricht was aus. Das hinterfragen wir oft auch nicht, aber wir wissen, dass es da ist und wir wissen, dass es existiert. Also für mich ist natürlich, der Beweis ist offensichtlich, dass wir zum Beispiel, ist es nur ein Beispiel, dass wir zum Beispiel fruchtbarere Böden haben im Ökolandbau wie auch im biodynamischen Landbau. In egal welcher Kultur. Und das kann ich aber auch riechen. Also für mich ist es wichtig, die Visualisierung. Und mit der Forschung ist es im Prinzip für mich auch noch wichtig, dass wir vielleicht auch erst diese Methoden entwickeln müssen, um diese feinen Unterschiede zu erkennen.
Ich meine, ihr habt ja hier in Geisenheim auch an der Uni einen Versuch, ne? Schon seit ewigen Zeiten laufen.
Genau, den habe ich ja vorhin schon erwähnt.
Genau, ja. Du hast ihn schon erwähnt. Und das ist ja nun auch, ich habe mit Hannes Schulz geredet, der mir ja auch sagte, Mensch, da haben wir gerade in den schwierigen Jahren jetzt, wo es so warm war, ne? 18, 19 und so weiter, haben wir gesehen, dass diese Weinberge, die biologisch und biologisch dynamisch gepflegt worden sind, wesentlich besser performt haben als der andere, ne? Der tendenziell konventionell, nicht ganz konventionell, aber ne? Das zeigt ja vielleicht auch, dass man für manche Dinge, sagen wir mal, andere Zeithorizonte braucht und mehr Geduld auch da braucht, um der wissenschaftlichen Durchdringung dieser Dinge Zeit zu geben und möglicherweise auch Instrumente braucht, weil man dort Sachen zu messen hat, die man mit den Instrumenten vorher und mit dem Blick, den man vorher hatte, gar nicht gesehen hat.
Ja, und ich bin tatsächlich eine absolute Fürsprecherin für Langzeitversuche, gerade im Weinbau. Ich habe selber promoviert. Ich weiß, wie es ist, wenn man 3 oder 4 Jahre in einem Lebensalter einer Rebe forscht. Und eigentlich weiß man, eine Rebe wird bei uns hier ungefähr 25 bis 30 Jahre, bleibt sie auf jeden Fall im Feld stehen. Und wir in unserem Weingut haben den Spätburgunder, den ich vorhin angesprochen habe, über 50 Jahre alt. Performt absolut toll, macht Trauben absolut toll. Also kann ich einfach nur bestätigen. Und bei der Langzeitforschung ist es halt auch einfach wichtig, wann kann ich denn überhaupt Effekte sehen? Und eben, wie du gerade angesprochen hast, ist es total wichtig, Systeme im Ganzen und in sehr langen Zeiträumen zu betrachten. Heißt also, wir haben in 2006 den Weinberg umgestellt auf ökologisch und biodynamisch und mit dem konventionellen, der nebendran ist, quasi alles Riesling verglichen. Und wir haben im Ökolandbau immer ungefähr 20% weniger Ertrag, egal ob wir jetzt in die Agrarkulturen schauen oder im Prinzip in die Dauerkultur. Aber seit 2018, seit es halt diese warmen, sehr hitzereichen Jahre doch sind, sehen wir, dass teilweise die integrierte Variante weniger Ertrag hat und im Wechsel mal die biodynamische oder mal die ökologische mehr im Ertrag ist. Die einzigen Jahre, die da widerspiegeln und wieder in das normale Muster fallen, sind die, wo es halt für den ökologischen Pflanzenschutz schwierig ist.
24 zum Beispiel.
21, ja. 24. Ja, ja. Und das hat was natürlich damit zu tun, wie ökologische Pflanzenschutzmittel wirken. Mhm. Weil wir sind im Prinzip da in einer Belagerneuerung, da reden wir von Wiederbefahrbarkeit, wenn es ständig regnet und da ist halt im Prinzip die Achillesferse des Ökoweinbau.
Ja, absolut. Ja. Pack euch mal so ein bisschen in die Ecke der Naturweine. Würdest du vielleicht jetzt nicht jetzt so 100% unterschreiben, aber es ist ja schon draußen sehr ökologisch konsequent, drinnen sehr interventionsarm, wenn auch vielleicht die Weine, so was ich kenne bis jetzt, und das erlebe ich aber auch in der Naturweinszene immer öfter, sehr clean sind, sehr definitiv fehlerfrei, haben eine schöne Klarheit, eine schöne Reinheit. Mhm. Und insofern würde ich trotzdem den Begriff Naturwein verwenden wollen. Wie siehst du das Verhältnis, wenn man Wein so macht, in so einer Richtung, zu einem anderen Anspruch, den ja auch viele Winzer haben, nämlich Terroir? Wein machen zu wollen. Gibt es da einen Konflikt oder ist das auch so etwas, was möglicherweise aktuell in der Diskussion noch zu kurzfristig betrachtet wird?
Ich glaube, da braucht es auch wirklich noch viel Erfahrung und auch, wie ist denn das Potenzial dieser Weine? Also bei uns ist es natürlich so, dass wir jede Rebsorte steht bei uns in einer Lage. Das heißt, wir haben ja neben Spätburgunder aus dem Rüdesheimer Klosterberg, haben wir Gewürztraminer aus dem Rüdesheimer Bischofsberg und Riesling aus dem Winkler Hasensprung. Und die stehen im Prinzip auf diesen drei Flächen. Das heißt, wir machen eigentlich 100% Terroir. Und ich meine, dass man das auch in jedem Wein, egal ob jetzt aus dem Riesling, aus dem machen wir zum Beispiel Petnat, Sekt, Spätlese, trocken und halbtrocken. Und was dann aber hauptsächlich uns die letzten Jahre viel mehr Spaß macht, sind halt die Geschichten mit der Maischegärung. Machen wir seit 2017. Und auch, wo ich vorhin sagte, Weine, die auch von Riesling, die 5 Jahre in einem neuen Tonneau liegen. Und da habe ich natürlich die Vielfalt durch das, sag mal, Gebinde, was ich benutze auf der einen Seite. Was möchte ich denn für einen Weintyp? Das ist ja immer die eine Frage. Und das andere ist aber, dass wir zum Beispiel Winkler Hasensprung, da machen wir den Sekt raus, da machen wir den Petnat raus, weil das eine Flachlage ist, relativ unten. Die liegt an einem Gewässer, also an einem Bachlauf. Heißt also, wir haben unglaublich wasserreichen Boden. Da haben wir nie Trockenstress. Heißt also, wir haben dementsprechend Säurewerte, die für Petnat und den Sekt super sind. Mhm. Aber gleichzeitig auch natürlich für den Maischevergorenen Wein, für den Orangewein, der heißt bei uns Orange Utan, ist tatsächlich unser erster Maischevergorener Wein, den wir gemacht haben, 2017, habe ich vorhin schon gesagt. Und auch da haben wir festgestellt, dass da natürlich im Riesling die Säure ist für uns eigentlich auch das Hauptding, was wir brauchen. Und dazu kommt jetzt aber noch natürlich die Schale. Und wir verwenden im Prinzip oder wir lassen den Wein genauso viel Zeit wie einem Rotwein. Das heißt, wir würden nie einen Orangewein im Folgejahr verkaufen, sondern mindestens 2 Jahre auf dem Holz liegen. Mittlerweile sind wir bei 3 Jahren, weil wir auch die Menge ein bisschen vergrößert haben und merken, dass die einfach in sich im Reinen sind. Und ich denke, dass gerade bei solchen Weinen mit so wunderbarem Potenzial nach hinten raus, dass da auch nochmal viel filigraner das Terroir am Ende auch mit durchkommen kann
nach
und
der
darf.
Nach Reifung. Ja, das ist das eine, würde ich dir zustimmen. Und das andere vielleicht, dass man das vielleicht auch einen Tick offener noch diskutieren sollte, was ist tatsächlich Terroir-Ausdruck? Ist das immer ein spezielles Aroma? Weil wenn es das wäre, dann käme man bei vielen Naturweinen so in der Richtung nicht richtig hin.
Ja.
Weil die eben nicht dieses auch vordergründigere aromatische Profil haben, sondern da müsste man weitergehen, da müsste man gucken, wie performen die am Gaumen, was haben die für einen Gaumenauftritt, wie verläuft die Säure. Ja? Ja. Ist das eine lineare Säure, ist das eher vertikal, ist sie schräg, ist sie kontinuierlich oder ist sie diskontinuierlich? Das sind Dinge, glaube ich, auch, wenn man dann noch Gerbstoffe ins Visier nimmt, da könnte man vielleicht sagen, dass eine bestimmte Lage beim Riesling einfach da eine bestimmte Performance zeigt, über die Jahre hinweg.
Ja.
Aromatisch lässt sich das Ding schwerer festmachen, obwohl es teilweise gerne auch an Aromen festgemacht wird.
Ich habe noch ein anderes Beispiel, weil ich kann natürlich nur von unseren Weinen reden. Und wir selber, ich glaube, man findet bei uns auf der Webseite den Begriff Naturwein nicht, weil ich das per se eigentlich gut. Weingesetzlich ist er eh verboten in Deutschland, aber das Zweite ist, dass ein Wein in der Natur, aus der Natur, gibt es nicht, funktioniert nicht. Also Natural Wine ist für mich auch so ein schwieriger Begriff, aber das soll heute gar nicht das Thema sein, sondern dass wir uns von Anfang an auf die Fahne geschrieben haben, wir möchten absolut 100% fehlerfreie Weine machen. Für mich hat Naturwein absolut genauso fehlerfrei zu sein wie jeder andere Wein. Das ist für mich auch ein Punkt, wo ich nicht akzeptiere, dass, bin ich ganz ehrlich, dass zu viele vielleicht fehlerbehaftete Weine auch im Prinzip verkauft werden, weil mir schmeckt es persönlich nicht. Es gibt immer so, wie zum Beispiel flüchtige Säure, die kann man in einem kleinen Maße, kann die einem Wein sehr gut tun, aber wenn es einfach zu viel ist, ist es für mich, möchte ich es einfach nicht mehr trinken. Das heißt, das war für uns wichtig und natürlich profitieren wir beide davon, dass wir die klassische Weinbereitung gelernt haben. Und ich denke, das ist auch so dieses, wo man stückweise Schritt für Schritt auch von Dingen weggehen kann. Im Hintergrund oder im Hinterkopf zu wissen, was da ja auch chemisch passiert und was muss ich tun, damit es im Prinzip auch nicht passiert. Mhm. Und dann gibt es ja natürlich auch diese 5S der Kellerwirtschaft, brauche ich jetzt nicht aufzählen, aber das Wichtigste für mich ist damit unter, dass zum Beispiel Gebinde spundvoll zu halten sind. Bin ich per se nach wie vor immer noch der Überzeugung. Und um das zweite Beispiel zu nennen, wir haben ja einen Gewürztraminer aus dem Rüdesheimer Bischofsberg. Das ist zum Beispiel ein Traminer, der gerade so, im Bischofsberg wird im Prinzip der Lössleben so ein bisschen auch schon durch Quarzit unterbrochen. Richtung Schiefer kann man vielleicht leichter ahnen, aber man hat bei uns oder in unseren Weinen tatsächlich merkt man, der Gewürztraminer hat eine schöne Säure. Sie ist nicht, es ist nicht so diese seifige Typizität, das heißt, wir ernten natürlich auch ein bisschen früher. Wir haben aber gleichzeitig auch eine Mineralität. Und das kommt natürlich 100% von dem Boden, wo die Rebe, wo dieser Gewürztraminer drauf steht. Und das versuchen wir zum Beispiel, der Gewürztraminer finden wir, wird super schön, wenn wir den dann in dieses Gebinde legen, was Ton ist, heißt Amphore, um das nochmal so ein bisschen zu unterstützen. Und wir wissen ja auch aus den Ländern, wo Amphoren herkommen, das sind Weine, die in einem absolut heißen Klima wachsen. Und Rüdesheimer Bischofsberg, wenn ich mir jetzt mal so die letzten Jahre denke, ist das auf jeden Fall gegeben. Und natürlich ist Terroir auch immer die, man sagt immer die Hand des Winzers, auch der Winzerin natürlich.
Ja, logischerweise.
aber es ist natürlich genau auch, Terroir ist für mich tatsächlich auch diese Beeinflussung des Weinguts oder des Winzers, der Winzerin, was sie im Endeffekt draus macht. Also für mich, ich kann ein Terroir in einem Petnat finden und ich kann aber auch ein Terroir genauso gut in einem vielleicht 5 Jahre gereiften Orangewein finden.
Ja, ich glaube, das hat nochmal geholfen, das ein bisschen aufzudröseln. Weiterer Ball, Yvette. Kupfer oder Phosphonate?
Kupfer oder Phosphonate? Ich würde mal einmal kurz antworten und dann vielleicht ein bisschen ausführlicher. Kupfer in heißen Jahren sehr gering, weil witzigerweise, das hatte ich, weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt habe. Ich bin ja tatsächlich als Wissenschaftlerin in einem Drittmittelprojekt tätig, Vitifit. Da geht es um Kupferreduzierung im Ökoweinbau. Und da ist es tatsächlich so, dass wir zeigen konnten, in sehr, sehr heißen Jahren kann ich extrem mit Kupfer runtergehen. Da haben wir Jahre, da sind wir mit unter einem halben Kilo Reinkupfer pro Hektar und Jahr ausgekommen. Und viele Winzer, Öko-Winzer wissen auch, dass es überhaupt kein Problem ist, in einem heißen Jahr unter die 2 Kilo Reinkupfer pro Hektar und Jahr zu kommen. Aber wir wissen auch, dass Jahrgänge 21, 24 ist eigentlich eher der zum Ende der Saison erst gekommen. Da ist eh die Frage, ob man mit Spritzmitteln noch dann eingreifen kann. Aber 21 zum Beispiel sage ich auf jeden Fall, die Kombi hat es gut getan, weil diese Kombi Kupfer und Kaliumphosphonat haben wir getestet. Ich würde, wenn es möglich wäre, tatsächlich Reduzierung von Kupfer oder Kupfereinsatz dem Kaliumphosphonat vorziehen, aber wenn es in Ausnahmejahren zum Beispiel auch das Kaliumphosphonat.
Obwohl die Phosphonate ja systemisch wirken, ne?
Ja, sie wirken von innen heraus und das ist ja genau das Thema, was ich vorhin angesprochen habe, Thema Wiederbefahrbarkeit. Und dann hätten wir einfach auch ein Mittel, was uns ein bisschen unterstützt, in diese Zeitlücken eventuell auch ein bisschen länger abzuwarten. Weil was kann ich tun, wenn ich nicht in den Weinberg reinfahren kann? Ich kann nicht reinfahren, also wäre es natürlich schön, das als Unterstützung zu haben. Obwohl es auch da bis zum Zeitpunkt, also letzter Termin definitiv mit der abgehenden Blüte, also nicht später, eben wegen dem Rückstand. Auch da haben wir oder betreiben wir hier in Geisenheim Forschung zu, in welche Organe und wie sich es im Prinzip auch verteilt. Das heißt, ich muss natürlich auch wissen, was ich anwende und wie es wirkt, um dass ich es gezielt anwenden kann. Aber es wäre auf jeden Fall ein weiteres Tool in der Werkzeugkiste, was wir im Öko-Weinbau verwenden könnten. Ja.
Stand heute, es ist verboten.
Ja. Ne?
Seit über 10 Jahren ist es verboten. Ihr habt es früher mal einsetzen dürfen, auch als Bio-Winzer, das ist nicht mehr möglich. Ich höre immer wieder, dass es auch Richtung von Deutschland aus, Richtung EU, Bestrebungen gibt, da die Diskussion wieder in Gang zu bringen und eventuell da irgendwann zu neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen zu kommen. Da muss man, glaube ich, aktuell noch mal ein bisschen abwarten. Ich höre nämlich auf der anderen Seite immer wieder viele Winzer, die aktuell noch konventionell integriert arbeiten, die dann sozusagen bereit wären für den nächsten Schritt.
Ja.
Und wenn wir 20, 30 oder 35, 40% hier in Deutschland zum Bioweinbau bringen wollen, dann ist das wahrscheinlich ohne diese Kaliumphosphonate nicht möglich.
Wenn wir immer wieder Jahre haben, wo es im Endeffekt vergleichbar, ich meine, wir hatten 2016.
Ja.
21
ja,
und jetzt
24, ja.
24, und es ist, 24 war ja, wenn man sich auch die Temperaturen anschaut, gar nicht mal unbedingt weniger warm, aber es war feucht und warm. Und das ist halt das mögen wir ja selber auch nicht. Und dann schlägt halt das Ganze irgendwie auch doppelt zu.
Ja, ja. Landwein oder Qualitätswein?
Da muss ich kurz überlegen, obwohl ich eigentlich eine klare Befürworterin des Landweins bin, einfach weniger Aufwand für uns. Ich muss ganz ehrlich sagen, unser teuerster Wein, Lippenberg, die Eiche Rustikal, ist ein Landwein und da steht keine Lage drauf. Wir haben nur eine Lage, wo Spätburgunder steht, deshalb kann ich das mit gutem Wissen so verkaufen. Und wir hatten natürlich auch im Vorfeld unsere Sekte und Spätlesen halt auch in der Prüfung, aber ich sag mal, es ist weniger Aufwand. Kein AP-Antrag, keine AP-Nummer und man muss auch nicht eventuell auch mal ein Etikett neu drucken, weil das irgendwie ja doch mal die Spätlese abgestuft würde, aber ich glaube, wir haben mittlerweile eine weintrinkende, nicht Generation will ich gar nicht sagen, aber ich glaube, wichtig ist es, mit Geschmack zu überzeugen.
Ja, wobei ihr es natürlich in eurer Nische da einfacher habt. Wenn ich einen Winzer jetzt hier sitzen hätte, der 100.000 Flaschen verkauft, der ist sicherlich auch auf so eine AP-Nummer nochmal ganz anders angewiesen als ihr, ne?
Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Es ist auch immer nur dieses, was ich jetzt für mich sagen kann. Gerade für uns als, ich meine ja auch super kleine Winzer, ist es tatsächlich auch ein bisschen, ich sag mal, stressfreier. Ja, also unsere Etiketten, die wir drucken, sind tatsächlich relativ hochwertig. Da möchte ich manchmal gar nicht sagen, wie viel da vielleicht so ein einziges Etikett kostet, auch noch mit Prägung und Kram drauf. Und da möchte ich jetzt nicht noch irgendeine Nummer drauf drucken, die ich dann vielleicht am Ende nicht bekomme. Und plus, der Wein spricht ja für sich. Also uns ist es eigentlich wichtig, was passiert, war ja vorhin schon angesprochen, was passiert im Weinberg, was passiert im Keller. Und dann ist das für uns jetzt nicht die letzte Konsequenz, dass da jetzt eine AP-Nummer drauf muss. Genau, weil fehlerfrei sind sie allemal. Wenn es vielleicht nochmal zur Diskussion stünde, auch unfiltrierte Weine, also heißt mit leichter Trübe oder das neue schöne Wort ist ja die Opaleszenz, dann könnte man sich das mit Sicherheit überlegen. Aber ich würde zum jetzigen Zeitpunkt da einfach keinen Grund für sehen.
Ja, das machen ja auch viel größere Weingüter, ne? Wenn ich an die Landweinbewegung da in Baden, in Südbaden denke,
ganz rund genau.
Um Mansbieter Ziereisen und Max Greitlinger und wie sie alle heißen. Die machen ja auch alle extrem schöne und saubere Weine,
ja.
Aber auf eine Art doch nicht so mainstreamig, dass sie da immer locker durch die Prüfung gekommen sind. Und den Hans-Peter Ziereisen hat das halt geärgert, ne? Ständig, dass diese Weine abgelehnt wurden, da mussten sie wieder angestellt und wieder und. Das hast du ja selbst angesprochen. Das ist natürlich so viel einfacher. Und wenn man dann auch noch eine Gruppe hat, die sagen, wir ziehen das gemeinsam durch und dann kriegst du Publizität und dann kann das durchaus auch ein Weg sein. Aber das bleibt ein Weg, glaube ich, erstmal in der Nische, oder?
Ich hatte tatsächlich meine erste Erfahrung mit dieser ganzen AP-Geschichte bei meinem Ausbildungsbetrieb, Schloss Wackerbad in Sachsen. Und wir hatten tatsächlich damals schon Grauburgunder, war Anfang der 2000er, auf der Maische stehen. Das waren bis zu 2 Tage. Das war ein wunderbarer Wein, der kam auch in Holz. Ganz, ganz toll, wurde gefüllt und wurde tatsächlich dreimal abgelehnt aufgrund der Farbe, obwohl jeder weiß, was Grauburgunder ja in dem Fall auch für eine Genetik als Rebsorte hat. Und das fand ich so schade, so einen tollen Wein, dann im Endeffekt, wir haben die aufgezogen, musste mit Kohle geschönt werden, dass die Farbe rausgeht. Aber ich hatte nicht mehr dieses Potenzial in diesem Wein, was es vorher hatte. Und das ist für mich so ein bisschen, ja, wo ich sage, das wäre zum Beispiel beim roten Traminer oder Gewürztraminer manchmal auch ein Thema oder bei vielen anderen Sorten. Und das finde ich schade, weil das ist das Potenzial der Rebsorte.
Ja. Wenn du in der Kommunikation oder in deiner Positionierung richtig bist für solche Produkte, dann hast du auch bei der Vermarktung kein Problem.
Ja.
Wenn das aber dann nochmal große Kommunikations- und Vertriebsanstrengungen bedarf, um so einen Wein dann wirklich als Landwein auch hochwertig zu kommunizieren, dann kann es auch für den Winzer auch an der Stelle nochmal anstrengend werden. Biologisch organisch oder biologisch dynamisch?
Im besten Fall erst das eine, dann das andere. Weil es immer schön ist, tatsächlich auch natürlich erstmal zu sehen, auch als im Betrieb, im Prozess, wie sind denn überhaupt, wie ist denn, wenn ich zum Beispiel meinen Weinberg von integriert auf ökologisch umstelle, was sind denn Effekte, die ich vielleicht auch sehe, ja? Und definitive Effekte sind tatsächlich, dass wir haben lockere Laubwand. Also es ist einfach ein bisschen mehr Luft da, was natürlich für die Trauben und die Traubenzone eigentlich auch viel besser ist. Und wenn ich das gemacht habe, kann ich natürlich auch hingehen und kann mir zumindest mal, und das finde ich immer dieses Ausprobieren, kann dann wegen mir auch Präparate einsetzen und mal schauen, wie ist denn der Effekt? Also wie ist denn jetzt hier wieder der Unterschied von dem einen zu dem anderen? Ne? Dass man sich vielleicht eine Parzelle oder einfach nur in der Mitte 2-3 Zeilen raussucht und es mal ausprobiert, um sich im Prinzip auch selber ein Bild zu machen. Und dann kann man ja entscheiden, möchte ich das für den ganzen Betrieb oder bleibe ich vielleicht auf bestimmten Flächen, die es auch vielleicht mehr nötig haben. Bei uns war das jetzt natürlich jetzt nicht wirklich die Frage, weil wir ja zu dem Zeitpunkt, wo wir 2018 waren, hatten wir ungefähr einen halben Hektar und das ist überhaupt kein Problem, das anzurühren und dann behandelt man quasi auch die ganze Fläche.
Aber ich meine, Biodünn ist ja nun eigentlich mehr, zumindest in der Theorie oder vom Anspruch her, als so ein paar Präparate da auszubringen.
Ja, das auf jeden Fall ist natürlich ein Hauptpunkt, also dass man natürlich die Feldspritzpräparate einsetzt, weil wenn ich jetzt mal von den Regularien ausgehe, ist das natürlich das, was auch verpflichtend ist. Gibt natürlich auch viele andere Sachen, aber ganz wichtig ist natürlich eigentlich der Boden. Das ist der Kapital, auf dem meine Reben stehen, das ist das Kapital, auf dem im Prinzip alles wächst und gedeiht. Und natürlich auch mit dem Anspruch, irgendwie das Land, was ich bekomme oder bearbeite, doch am Ende vielleicht, nicht vielleicht, sollte der Anspruch sein, es fruchtbarer zu hinterlassen. Und das ist das, was ich auf jeden Fall in unseren Weinbergen sehe, also und auch rieche. Das heißt, wir haben auf dem einen natürlich der Präparate-Einsatz. Es geht natürlich auch um das Thema zu versuchen, in einem geschlossenen Hoforganismus zu sein, ist natürlich im Weinbau auch ein bisschen schwierig, gerade wenn ich auch von außen zuführe und halt eben keine Tierhaltung habe, aber im Prinzip auch dieses Tier in Form von Kompost oder halt auch den Präparaten in Form von Hornmist dem Boden zuführe und natürlich auch ausgleichende Wirkung. Das heißt also im Prinzip auch, ja, Präparate oder geht gar nicht unbedingt um, es sind oft Präparate Pflanzen, aber zum Beispiel Ackerschachtelhalm wird auch sehr viel im ökologischen Weinbau eingesetzt und er hat tatsächlich durch diese hohe, es wird es ja nicht zu kaufen geben, wenn es irgendwie nicht auch eine Wirkung hätte und es ist einfach wer schon mal einen Ackerschachtelhalm in der Hand hatte, er ist wirklich durchströmt vom Kieseligen und das ist im Prinzip das, was man eigentlich auch versucht, so in die Blätter der Reben oder in die Struktur so ein bisschen so diese Übertragung hinzubekommen. Und auch da haben wir bei uns schon Effekte gesehen, dass es einfach auch ein bisschen besser aussah als ohne.
Ja, ich denke, das ist nochmal ein eigenes Thema, um das zu vertiefen.
Definitiv,
was ist da wirklich das eine und das andere genau, auch was spielen Kreisläufe, Hofkreisläufe eine Rolle, die Tierhaltung vielleicht sogar und. Das können wir tatsächlich heute in unserem Gespräch nicht leisten. Aber ein abschließender Ball noch an dich. Euer Lebensmotto.
Ja, passt eigentlich sehr gut in den Kontext der Zeit, nämlich die Welt wird schnelllebiger, trinkt langsamer, ist für uns auch so ein bisschen das Credo, dass man sich doch einfach auch die Momente und die Zeit und den Raum schafft, auch Dinge wieder mit Ruhe, mit Abstand zu betrachten und dabei schön genüsslich ein Glas Wein zu genießen.
Und das haltet ihr auch so durch?
Ja, also tatsächlich auch natürlich sehr oft im Keller. Weil durch das regelmäßige Probieren der Weine, die wir natürlich in einem Keller, da ist es ruhig, da ist es behende, man bekommt eigentlich wenig von außen und rundherum mit. Man ist wie in einer Höhle, sage ich mal.
Ja, definitiv.
Und dann ist es tatsächlich so, dass man die Weine auch ganz anders probiert und wahrnimmt, als wenn ich das jetzt draußen auf einer belebten Straße, also einfach nur, wenn ich rausgehen würde, 5 Schritte weiter sind wir am Bahnhof. Ich glaube, das wäre schon alleine eine andere Atmosphäre und schon ist man in Geisenheim vielleicht nicht ganz in der Schnelllebigkeit, aber wenn man eine Stunde weiterfährt und da aussteigt am Hauptbahnhof, dann ist natürlich in Frankfurt auch nochmal eine ganz andere Vibe, aber genau, einfach so ein bisschen auch, ne, Fuß vom Gas und langsam abbremsen.
Wie kommt ihr eigentlich zu euren Weinnamen, also Orange oder Orange Utang, Gewürztapir, Lippen-Berti, Trübe Drulla und so weiter. Wie ist euch das irgendwo in der Badewanne eingefallen?
Ist tatsächlich auch immer so ein bisschen auf meinen Mist gewachsen. Ich bin auch eine Freundin des Wortspiels, kriegt man vielleicht auch hier und da auf der Webseite so ein bisschen mit. Und es ist tatsächlich, es hat angefangen mit dem, ja, man macht seinen ersten Orange-Wein und dann fängt man an zu grübeln, was passt denn zu Orange? Und irgendwie kamen wir dann auf das Thema Orange-Utan, das wäre ja so richtig cool. Und dann hatten wir zufällig auch noch das große Glück, dass wir, oder speziell ich, halt irgendwie auch ein Bild von einem Orang-Utan dann im Kopf hatte. Und fündig geworden sind wir bei Brems Tierleben. Es gibt ja in Thüringen, das ist auch wieder so ein Homie-Ding, genau, gibt es eine Bremen-Gedenkstätte in Rethendorf, ist auch tatsächlich nur 20 Minuten von meiner Heimatstadt entfernt, wo im Prinzip ja Bremen gelebt hat und quasi dieses Tierleben oder diese Zeichnung, die ja original im Schwarz-Weiß sind, also das ist die erste Auflage, da im Prinzip von denen Nutzungsrecht bekommen haben.
Cool.
Und wie wir den Orang-Utan quasi als Bild hatten, hat Flo sich auch direkt in den Lippenbär, deshalb Lippenberti, verliebt, der auch tatsächlich, wie auf dem Etikett zu sehen, in einem Baum sitzt und nach einer Traube mit der Zunge greift, mehr oder weniger. Ja, und dann kam natürlich irgendwie auch mit dem Gewürztraminer, es ist ja auf dem Etikett ein Schabrackentapir zu sehen. Ich hätte liebend gern den Wein Gewürzschabracke genannt. Das hätte dann aber keiner mehr verstanden, weil dann so haben wir wenigstens die Konterfeis G und T für Gewürztraminer, Gewürztapir. Und dann haben wir natürlich, wer die Etiketten nicht kennt, ist herzlich willkommen auf natürlich unserer Webseite, sich die Bilder anzuschauen. Jeder hat natürlich von uns so ein kleines, ich sag mal, Winzerleben-Gimmick dazu bekommen. Der Lippenberti hat ja den Leseeimer, der Gewürztapir hat die Butt und der Orange-Utan hat die Leseschere in der Hand. Und ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber wir haben ja seit letztem Jahr eine kleine Parzelle auch in Rötesheim-Müller-Thurgau. Und da darf jetzt der eine oder die andere raten, was da vielleicht für ein Tier bei rumkommt.
Ja, sehr cool, sehr cool. Und die Trübe Drulla, das ist, weil der Wein ungefiltert ist?
Ungefiltert sind ja tatsächlich alle Weine, bis auf die, die wir mit Restsüße natürlich haben. Aber die Trübe Trullert, das war auch so ein, ich glaube, ich bin da irgendwie über Abwege. Es gab früher mal im tatsächlich Ostfernsehen so ein, war das, das war eine Sendung oder eine Serie, die hieß irgendwie Die dicke Tilla. Und es war ein Mädchen, die hatte Brüder und die wurde irgendwie zu Hause von ihren Brüdern immer geärgert und in der Schule hat sie selber den anderen so ein bisschen eins draufgegeben. Und das war tatsächlich auch so ein bisschen dieses, okay, das war so, was mir einfiel. Und dann war das irgendwie auch ein Wein, der war ja tatsächlich, ich glaube, der hatte um die 18 Gramm Restzucker, der wollte einfach nicht weiter gären. War Sponti, war im Glasballon, wir haben den nämlich in 17, meine ich, das erste Mal gemacht und wirklich erstmal nur ausprobiert, ob uns sowas denn gelingt. Gärte einfach nicht weiter und dann haben wir gesagt, okay, wenn sie nicht will, ist uns ja egal. Also haben wir noch Flaschen gefüllt auf eine Sektflasche mit Kronkorken, dass wenn sie wieder anfängt zu gären. Zu dem Moment war uns natürlich klar, das kann nur die pure Weiblichkeit sein. Und dann ja eine Trulla, ich finde es auch überhaupt nicht negativ behaftet, sondern einfach nur so eigenwillig und überhaupt nicht zu beeinflussen und von sich selbst komplett überzeugt. Und deshalb ist das ja so ein bisschen auch eine ausladende Rubens-Dame mit, wie sagt man, Mermaid-Schwanz, die da auch so ein bisschen tipsy tatsächlich in dieser Flasche liegt.
Mhm. Macht und ihr Ding, ne?
Macht ihr Ding, aber 100%.
Ja, das ist schön. Und deswegen lohnt sich auch der Besuch der Website, um einfach auch mal diese Dinge da zu sehen, wie ihr sie darstellt und ein Bild vielleicht auch von diesem durchgeknallten Önologen-Pärchen zu bekommen. Lohnt sich, da mischt sich Pfiff mit ein bisschen auch Sinn für Sprachwitz und Sinn für eine ganz eigene Ästhetik. Was ich jetzt noch am Herzen habe, ihr werdet, ist Folgendes. Ich frage mich das schon eine Weile, wie es gelingt, einem Önologenpärchen ohne ökonomischen Druck, ohne Vertriebszwänge in Weinberg und Keller sozusagen nur nach eigenem Gusto zu arbeiten, nur nach dem Gefühl, dem Boden, den Pflanzen, dem Wein nur das Beste zu geben. Das heißt, viel Zuwendung, viel Liebe, viel Arbeitseinsatz, mal auch die Extrameile zu gehen, wenn andere schon schlafen gehen, geht ja nochmal in den Weinberg und macht eine Arbeit, von der ihr überzeugt seid, dass sie jetzt gerade heute gemacht werden muss. Kommen da dann im Ergebnis andere Prozesse, andere Weine raus oder was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Sowohl im Weinberg als auch im Keller, als auch dann später in der Flasche und im Glas. Wohl wissend, dass andere Winzer so nicht arbeiten können, wie ihr es tut.
Ja, genau. Oder vielleicht im Premium-Bereich. Ich bin einfach dann davon überzeugt, dass so wie wir arbeiten, ist es halt natürlich auch, gibt uns 100%ige Freiheit. Wir haben natürlich nicht diesen Drang des wir müssen. Am Ende des Tages haben wir natürlich auch Wein im Keller, der möchte verkauft werden. Und auch bei uns geht, ist zwar so ein blöder Spruch, aber der beste Wein ist irgendwie schon auch der verkaufte Wein. Aber wir haben halt so diese 100%ige Freiheit, ist wirklich auch zu sagen, wir sehen, dieser Wein entwickelt sich so gut auf diesem Holzfass, wir wollen da jetzt einfach noch mal ein Jahr warten. Und dann tun wir das auch und dann ziehen wir das auch durch. Und manchmal sind wir selbst überrascht, weil es natürlich der nächste Jahrgang ansteht und dann muss man vielleicht doch noch mal was füllen und auch das machen wir komplett mit Hand und wenn es eine kleine Menge ist, tatsächlich auch ohne Pumpe, habe ich ja vorhin schon gesagt. Mhm. Und es sind ja Mengen, die wir bevorzugt haben, also wie gesagt, seit längerer Zeit schon eigentlich auch nicht mehr.
Macht ihr im Weinberg zum Beispiel, wenn wir auch mal auf euren Pinot kommen, ne? Macht ihr da im Weinberg irgendwas anders, wo der Nachbar sagen wird, sagen wir mal, was die zwei da treiben hier im Weinberg? Also
es ist zum Beispiel bei dem Spätburgunder ein recht kompakter Klon. Das heißt, wir gehen schon hin und halbieren auch, weil wir wollen natürlich die Konzentration haben, aber gleichzeitig auch eine Reife. Und in manchen Jahren sind wir uns da nicht so sicher, ob wir dann zu der Reife gelangen, gerade wenn es zum, wie in den letzten Jahren zum Ende der Saison, doch feucht wird. Das heißt, wir sind eigentlich da schon auch gezwungen zu halbieren. Das machen natürlich auch viele andere. Wir bringen dort morgens um 5 Präparate aus und Hornkiesel über die Saison, was natürlich vor dem Kloster auch nochmal eine ganz andere Atmosphäre hat und schafft. Und wir tänzeln ja jetzt nicht um jeden Weinberg oder um jede Rebe 100 Mal rum, aber gefühlt 50 Mal ist das schon. Und das hört ja dann nicht im Keller auf mit jeder Flasche, weil wir etikettieren auch per Hand. Wir schreiben auf jedes Etikett die Zahl der Flasche drauf. Das heißt, beim Spätburgunder jetzt waren es ungefähr, ein Barrique gibt ungefähr 300 Flaschen, dann schreiben wir da hinten drauf eins von 300 und das dann halt 300 Mal.
Bei so einer kleinen Menge, die ihr ja erntet, beim Spätburgunder, habt ihr da einen Vorteil, dass ihr jetzt nicht 10 Hektar Spätburgunder ernten müsst und dann natürlich das nicht alles an dem einen besonderen Tag, wo man sagt, jetzt ist eigentlich hier das optimale Lesefenster, Reifefenster. Ihr könnt euch diesen Tag ja doch wohl aussuchen, oder?
Nee, ganz so ist es nicht, weil wir sind ja dadurch, dass wir im Nebenerwerb sind, tatsächlich auch eher so die Wochenendleser. Heißt, wir sind natürlich sehr darauf angewiesen, dass es an dem Wochenende nicht regnet. Und auch wir hatten natürlich schon die Erfahrung, wir haben für Rosé geerntet, den machen wir auch in ausgewählten Jahren, und haben 3 Tage später Rotwein geerntet und da waren schwuppdiwupp, die Öchsle waren 12 Öchsle die Leiter hinaufgestiegen. Mhm. Also wenn man das im Zuckergehalt sich umdenkt, das ist extrem.
1,5%.
Aber es waren tatsächlich am Ende der Lippenbär, die 18 zum Beispiel, hat 14 Umdrehungen, sage ich jetzt mal, auch ganz ehrlich so. Der 20er hatte auch 14 Volumenprozent Alkohol. Aber durch diese lange Lagerung auf dem Holzfass, ich will nicht sagen, dass der Alkohol weniger ist, aber er ist auch definitiv besser und geschmeidiger eingebunden. Mhm. Und gerade für uns auch der Anspruch zu zeigen, dass halt Rheingau auch Spätburgunder richtig dolle kann. Mhm. Und das liegt halt auch an diesen Trauben, die dann einfach schon anfangen, am Stock so ein bisschen einzutrocknen, wie bei einem fast schon Amarone. Manchmal habe ich auch so ein bisschen dieses Aroma in den Beeren. Wenn ich bei der lese, diese Beeren esse ich natürlich am liebsten, dass man einfach sieht, dass das halt per se schon im Weinberg passiert. Ne? Also wir haben da schon auch hier und da unsere Grenzen, und natürlich brauchen wir auch Menschen, die uns da zur Seite stehen und unterstützen bei der Lese. Das kriegen wir natürlich zu zweit nicht hin. Unterm Jahr, das passiert schon ganz gut. Pflanzenschutz lassen wir im Prinzip auch von einem Lohnbewirtschafter fahren, aber natürlich bringen wir ihnen tatsächlich vor jeder Spritzung unsere Mittelchen hin, und oft sind das auch manchmal noch zum Beispiel Ackerschachtelhalm, Auszüge oder sowas, die da noch mit beigemischt werden. Aber es ist schon so, dass wir sonst auch sehr viel händisch machen. Wir gehen auch mal wickeln in Jahren, wo es passt. Wir entblättern, damit auch die Traubenzone dann nochmal ein bisschen luftiger wird, zumindest auf der sonnenabgewandten Seite. Also wir machen viele Sachen, die andere Winzer auch machen, aber wir haben halt eben nicht diesen Druck dahinter. Es gibt natürlich Arbeitsspitzen, die gibt es überall. Heften etc., da muss man dann schon gucken, dass man hinterher bleibt. Aber es ist schon auch so, durch natürlich diese 3 Sorten, die wir haben und ein bisschen unterschiedlichen Entwicklungsstadien, dass wir dann doch sehr stark dran arbeiten können, auch für jede Sorte das Potenzial so ein bisschen rauszuarbeiten.
Ich hätte jetzt gedacht, dass gerade du, wenn du da in Geisenheim an der Uni bist, dass du dir dann in der Spitze, wenn da diese 2 Tage der Pinot jetzt reif ist, dass du dir dann einfach frei nimmst und sagst, liebe Leute an der Uni, 2 Tage, 3 Tage, kommt ihr jetzt mal auch ohne mich aus. Da wird schon nichts anbrennen. Gut, der Flo wird dann wahrscheinlich bei Schloss Bo genauso gebraucht.
Ja.
Es war so meine Idee, ne? wo ihr quasi dann nochmal sozusagen einen kleinen Vorteil habt.
Ja, das stimmt, aber da ist tatsächlich, das haben wir haben auch schon mal unter der Woche mal 15 Uhr irgendwie 3, 4 Stunden was gelesen und reingeholt, weil es halt wirklich präsiert hat. Aber in der Regel ist das am Wochenende, weil auch da haben wir natürlich hinten raus, weil wir sind ja dann auch, der Flo und ich, die beiden, die dann auch die Trauben weiter verarbeiten. Das heißt, der Tag hört ja mit dem.
Geht in die Nacht.
Genau. Oft nicht immer bis in die Nacht, weil wir haben ja den großen Vorteil, dass wir viel mit Maische-Standzeit arbeiten. Das heißt, es wird dann entrappt oder abgebärt und dann bleiben die ja auch erstmal auf der Schale liegen. Aber es ist natürlich schon auch, Keller lebt und von der Sauberkeit und es muss natürlich immer zur Lese viel geputzt werden. Ne? Wir versuchen natürlich auch möglichst wenig einzugreifen. Wenn es am Lesetag sehr heiß ist, müssen wir uns natürlich auch mal Trockeneis oder sowas behelfen. Ne? Aber in der Regel haben wir eigentlich beim Rotwein, bis er dann letztendlich durchgegärt oder durchgegoren ist, diese knappe 3 Wochen schaffen wir eigentlich immer. Ne? Also wenn er einmal durchgegoren ist, dann vielleicht noch ein bisschen Nachmazeration. Aber bis er dann quasi mit der Spontangärung anfängt, kommt tatsächlich drauf an, mit was für einer Temperatur er auch reinkommt. Kommt der kühler rein, fängt er ein bisschen später an. Kommt da ein bisschen wärmer rein, schafft man es ja trotzdem manchmal mit Runterkühlen nicht unbedingt so schnell. Mit der Erfahrung und mit dem, eben weil wir 100% gesundes Lesegut reinholen, weil wir ja tatsächlich auch den Großteil unserer Weine 100%, also auch ohne Schwefel ausbauen. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass die Trauben gesund sind. Und dann hat man einfach auch so, wenn man das über die Jahre öfters gemacht hat und auch weiß, was für Prozesse in Gang treten, dass man dann auch tatsächlich sich selbst so ein bisschen auch rausnimmt. Ne? Mhm. Und ich kenne auch noch die Zeiten, wo man sich 3-mal am Tag alle 8 Stunden, und da wurde sich auch 3 oder 4 Uhr morgens der Wecker gestellt. Von sowas bin ich weg, weil es ist auch einfach so, Lesezeit ist eh schon eine stressige Zeit und dann noch sich irgendwie einen Wecker stellen, weil man meint, dass man alle 8 Stunden dann lieber einen Behälter nicht ganz so voll machen, weil dann kocht er mir auch nicht über, wenn ich es jetzt mal so bezeichne. Und durch meine Erfahrung habe ich auch viel mit, in Neuseeland haben wir mit einer Lanze quasi die Maische mehr oder weniger vulkanartig zum Aufbrechen gebracht. Also es gibt ja allerhand, ich sag mal, extensive Methoden. Und wenn ich doch da ein bisschen ruhiger an die Sache gehe, und ich finde, das strahlen auch so ein bisschen unsere Weine aus, dass sie auch gechillt sind, vielleicht auch so ein
bisschen. Ich hatte deshalb nochmal die Ganztraubengärung ins Spiel gebracht, weil ich mir hätte denken können, dass wenn du sehr reifes Lesegut hast, ne, mit einem potenziell doch relativ hohen Alkoholgehalt. Es ist ja bekannt, dass du über die Ganztraubengärung auch ein ganz kleines bisschen Alkohol letztlich einbüßt, hast ein bisschen weniger, tust im Gegenzug ein bisschen was für die Frische insgesamt. Hätte ich mir bei dem Lesegut dann auch vorstellen können, aber das ist letztlich, glaube ich, auch eine Grundsatzentscheidung. Ne? Will man eher diesen Weg gehen? Und wenn man sich für einen Weg entscheidet, dann ist es meistens so, dass man bei diesem Weg auch dann bleibt. Ich kenne wenig Winzer, die das einfach jahrgangsabhängig machen, mal so, mal so, mal so, sondern entweder geht man diesen oder man geht einen anderen Weg. Also das teilt ja auch die Pinot-Welt in ganz verschiedene Schulen, weil der eine sagt, ich mache es konsequent so und bin da fest von überzeugt, dass das die bessere Methode ist.
Ja.
Und andere machen es anders. Also insofern vollstes Verständnis für eure Entscheidung. Was mich aber interessiert ist, was für Fässer ihr verwendet dann für den Ausbau.
Ja.
Und was vielleicht sogar auch ihr an Hefe mitnehmt in diesen Prozess. Ist das, lasst ihr den schon sehr sich bald klären und es geht ein bisschen Feinhefe mit, oder es gibt andere, die nehmen dann zum Teil auch schon noch mehr Hefe mit ins Barrique, um sozusagen die Hefe zu nutzen, um den Reifungsprozess ein Stück weit auch zu bereichern dadurch.
Ja.
Wie haltet ihr es?
Also wir halten es so, dass wir haben ja im Keller tatsächlich so eine kleine 150er Hydropresse mit so einem eingelassenen Tuch. Und ich finde, dass durch dieses Tuch im Prinzip alles, was schon sehr grob und ich sag mal, was da nicht durchkommt, ist eigentlich auch das, was wir nicht haben wollen. Und alles andere kommt mit und dann kommt aufs Holz. Und natürlich bei so einer kleinen Menge kann ich jetzt nicht noch anfangen mit Vorlauf. Also das gibt es bei uns nicht. Wir machen tatsächlich, kommt alles in ein Fass oder in mehrere Fässer aufgeteilt dann. Und bleibt dann im Prinzip auch auf der Grobhefe bis vor der Füllung. Und vor der Füllung ist es schon auch so, weil wir den natürlich auch unfiltriert füllen. Aber Rotwein lebt natürlich im Glas auch schon von diesem Licht und von den Reflexen. Und da möchte ich einfach auch nichts an Trub drin haben, dass wir dann schon bis zu, doch in der Regel zweimal abziehen, dass wir eine wirklich klar haben. Und wir machen ja alles Spontanvergärung. Da hatten wir auch, und das ist auch ein Punkt, warum ich Fan bin von der, oder wir Fan sind von der Maischegärung auf der Schale, dass ich dann eigentlich in der Regel keine Gärungsprobleme habe, weil ich da ja nochmal die zusätzliche, sage ich mal, schon auch nützliche Stoffe in der Schale habe, die der Hefe zum Vergären verhelfen. Da haben wir noch nie Probleme gehabt bei den Maischegärungen. Und dann liegen die auf der Hefe. Und dann ist es im Prinzip so, dass wir schon über den Winter regelmäßig probieren. Das kann am Anfang im zweiwöchigen Rhythmus sein, dann im vierwöchigen, weil da geht es einfach um Probieren, die Entwicklung so ein bisschen mitzunehmen.
Und beifüllen, ne?
Und natürlich beifüllen. Ganz wichtig ist halt auch einfach immer wieder dieses Beifüllen. Da greifen wir auch zum Beispiel auf dieses, auf ein Kecksystem zurück, wo wir im Prinzip mit, auch mit Druck, da im Prinzip, wir haben ja nie Beifüllweine in vollen, die sind ja nie voll, die Gebinde. Am Anfang hatten wir auch viel mit Glasballons gearbeitet, aber dann hat man so einen halbvollen Glasballon mit Rotwein. Da wissen wir alle, was sich da nach einer gewissen Zeit, egal wie gut ich arbeite, drauf bildet. Und deshalb haben wir da mit dem Kecksystem, wo wir quasi mit CO2 im Prinzip auch unter Druck setzen können, dass da nichts passiert.
Frisch, ne? Ja.
Und das funktioniert super und können dann im Prinzip das zum Beifüllen verwenden. Und dann nach hinten raus wären natürlich diese Zeitabstände größer. Und dann ist es natürlich auch wieder so ein, da gibt es kein Rezept für, wir probieren alle Fässer durch und entscheiden dann genau in diesem Probiermoment, manchmal ist es sogar so bei den Orangeweinen ganz oft, wir probieren klar, wir rühren auf und probieren mit Trub und dass wir genau in diesem Moment halt uns dann für das Aufrühren entscheiden und das sind einfach solche, das passiert im Prozess. Und es wird auch beim Rotwein Momente geben, wo wir probieren und sagen, wir brauchen nicht aufrühren. Und dann gibt es wieder diese Momente, wo wir sagen, okay, jetzt braucht aber wieder, jetzt wird Zeit, dass die Hefe mal wieder Hallo sagt zum Rest des Gebindes. Und das ist aber auch gebildet aus Erfahrung, weil wir das ja jetzt auch schon seit 11 Jahren machen.
Aber das hat jetzt nicht wie beim Chardonnay, diesen Batonage-Effekt ist da nicht intendiert, sondern es geht einfach um ein bisschen Luft reinzubringen, um
genau, Kontakt mit der Hefe, um auch wieder, weil die Hefe gibt ja auch, obwohl sie tot ist, etwas Belebendes. Und Thema Batonage und Chardonnay, finde ich sehr schön, dass du das sagst, weil ich in Kanada gearbeitet habe und dort haben wir täglich zweimal den Chardonnay batoniert und ich habe mir einfach immer gedacht, was ist das hier für ein Wahnsinn. Also es wurde wirklich richtig extensiv batoniert und natürlich wissen wir auch oder kann man sich vorstellen, wie das Produkt am Ende geschmeckt hat und das ist auch nicht unbedingt der Typ Wein, den ich möchte. Und es gibt Sorten, wo man auch eine Filigranität eines Weines damit auch komplett, ich sag mal so, zerkloppen kann, wenn man es jetzt einfach auch mal so bezeichnen mag, weil man natürlich durch immerwährenden Hefekontakt natürlich eine Aromenstruktur in eine bestimmte Richtung lenkt. Und wenn ich natürlich irgendwie Filigranität behalten will, dann mache ich das vielleicht einmal im halben Jahr und gebe dann einfach immer nur mal wieder diesen Schutz. Und den Rest des Jahres ist allerdings Ruhe. Ne?
Ja, das ist zum Glück auch hierzulande mittlerweile erkannt worden. Und jetzt kommt das große Wunder durch die lange Holzfasslagerung. Mhm. Da hast du ja gesagt, da passieren Dinge, die ganz immens sind und die den Wein nochmal eine ganz andere Ausstrahlung vielleicht geben. Wie macht sich das sensorisch, stilistisch bemerkbar? Von diesen 3,5 auf 5,5?
Also man sieht es natürlich schon so ein bisschen in den Farbreflexen, klar. Wir gehen in ein bisschen ich sag mal, ziegeligere Farbe, wie Dachziegel. Wir haben aber, und ich habe es ja vorhin schon gesagt, Samt und Seide. Also wo man jetzt wirklich im Vergleich mal den 20er probiert hat mit 3 Jahren Lagerung und dann den 18er komplett nebeneinander, weil das war jetzt bis letztes Jahr, jetzt ist der 2020er Spätburgunder leider auch ausverkauft. Mit dem direkten Vergleich hatte, konnte man das schon, der 2020er lebte schon auch noch in den Gerbstoffen im Sinne von, die waren mehr im Hier und Jetzt. Mhm. Und bei dem Spätburgunder mit den 5,5 Jahren, ich habe vorhin Samt und Seide gesagt, weil es auch genau so ist.
Wenn der dann nach diesen 5,5 Jahren in die Flasche gekommen ist, ist er ja älter. Er war länger auch letztlich der Oxidation ausgesetzt.
Mhm, genau.
Obwohl sicherlich auch über die Hefe ja gleichzeitig auch noch reduktives Klima auch da war. Es war nicht nur oxidativ.
Ja.
Und ihr habt immer beigefüllt. Also insofern ist das Oxidation aber mit Maßen.
Mhm.
Trotzdem ist er ja dann 5,5 Jahre alt.
Ja.
Und die Frage, die sich mir stellt, ist er dann trotzdem noch in der Flasche weitere 5 oder 10 Jahre haltbar?
Mhm.
Oder ist er schon, kommt er schon mit einem leicht morbiden Touch daher?
Das ist eine gute Frage. Ich meine, eine Antwort darauf kann ich natürlich nicht geben, weil A, sind ja auch die Geschmäcker so ein bisschen unterschiedlich. Er ist ja jetzt schon seit circa einem Jahr gefüllt und ich merke bis jetzt eigentlich, dass es immer besser wird, aber ich denke auch, ja, die Frage ist, wann ist der Zenit erreicht, ne?
Ja. Habt ihr ja noch keine ewig langen Erfahrungen, ne?
Das stimmt, aber ich würde ihm definitiv das Potenzial einräumen. Mhm. Also eigentlich auch durch den Alkohol, so wie wir ihn quasi gepflegt haben, er hat sich jetzt auch das Jahr an der Farbe nicht verändert, groß. Mhm. Ich denke, es könnte sogar auch noch eine Weile dauern, bis er auf dem Zenit ist. Also er ist noch nicht er hat noch nicht sein volles Potenzial ausgeschöpft.
Yvette, wann werdet ihr euch vergrößern und irgendwann mal zu einem Vollerwerbsbetrieb werden? Oder steht das gar nicht an?
Genau, also mit Vollerwerb war am Anfang mal ein Thema, jetzt eigentlich gar nicht mehr, weil wir oder uns definitiv bewusst ist, dass wir dann diesen Blick, den wir jetzt haben und diese Freiheit, die wir jetzt haben, die werden wir verlieren. Da braucht man, glaube ich, auch gar nicht drum herum reden. Dann ist natürlich auch nochmal ein Grund, wir reisen sehr gern. Das heißt, wir haben neben der vielen Zeit, die wir natürlich im Weinberg verbringen, und das ist auch, wir haben es uns auch ungefähr mal ausgerechnet, das ist definitiv auch so ein Tag pro Woche, den wir beide investieren, übers Jahr. Was jetzt aber nur der Weinberg angeht und so Weinberg und Keller. Und dann sind wir auch tatsächlich so aufgestellt, dass wir nichts im Besitz haben. Also alles Equipment, was wir im Keller haben, natürlich ist in unserem Besitz, aber der Keller ist gepachtet, die Weinberge sind gepachtet, wir haben auch Kurzzeitpachtverträge, haben wir mit unserem Pächter extra so abgeschlossen, weil wir uns eben dieses Weingut auch so frei halten möchten, wenn wir in 5 Jahren sagen,
ja,
jetzt ist einfach auch Schluss, dass wir das im Prinzip auch nicht am Fuß kleben haben, ne? Sondern dass wir einfach auch mit dieser Freiheit dann selbst bestimmen können und jetzt nicht mehr.
Mhm.
Aber wir haben jetzt seit im zweiten Jahr jetzt ist das zweite Jahr, wo wir mit diesem 1 Hektar fahren und merken, dass das definitiv reicht. Also größer werden wir definitiv nicht. Mhm. Es wird jetzt wahrscheinlich eher passieren, dass hier mal und da mal, weil auch mal ein Vertrag ausläuft, den wir nicht beeinflussen können, dass es dann wieder ein bisschen weniger wird, aber definitiv sind wir da nicht an einer Vollerwerbsgeschichte. Mhm. Und plus, der Flo hat einen Job, den er liebt, der hat seine Traumstelle gefunden.
Und du ja auch, oder?
Und ich fühle mich in der Wissenschaft und in der Lehre auch sehr, sehr zu Hause. Gerade auch dieses Weitergeben von dem Wissen, was ich ja auch sammle, auch in dem Weinberg. Ne? Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ich tue mich schwer damit, für mich selbst als Person irgendwas unterrichten zu wollen, was ich selber nicht anwende. Und da sind wir ja am biodynamischen Weinbau, den ich ja draußen in der Praxis mit den Studierenden zusammen versuche zu erarbeiten, jedes Jahr aufs Neue, mit jedes Jahr einer neuen Gruppe. Und das werde ich nur im Weingut nicht haben. Das kann ich tatsächlich nur hier an der Uni erleben.
Also ich bin heute, Yvette, einer inspirierten und lebensfrohen Frau begegnet. Dafür danke ich dir sehr für deine Bereitschaft, hier im Podcast Genuss im Bus dabei zu sein, und wünsche dir und dem Florian alles, alles Gute für das gemeinsame Projekt. Vielen Dank.
Ja, vielen lieben Dank, dass wir Teil von einem Podcast sein durften, und beziehungsweise ich als Vertretung. Und yes. Wer Lust hat, ich weiß nicht, wann es ausgestrahlt wird, es wird parallel zur Mainzer Weinbörse in Mainz im Postlager die zweite Demeter Weinmesse stattfinden. Mhm. Und jeder ist natürlich herzlich willkommen, da auch
hinzukommen. Sag nochmal das Datum.
Das ist der 27. und 28. April, altes Postlager Mainz.
Ja, danke für diesen Hinweis. Das könnte den einen oder anderen vielleicht tatsächlich motivieren, dich und die Kollegen von Demeter da mal kennenzulernen.
Ja, sehr gern.
Good luck.
So, ihr Lieben, das war mein Gespräch mit Dr. Yvette Wohlfahrt, einer beeindruckenden Frau, wie ich finde, die ihren ganz eigenen Weg im Weinbau geht. Ihre Entscheidung, bewusst im Nebenerwerb zu bleiben und Freiheit und Leidenschaft über wirtschaftlichen Druck zu stellen, zeigt, dass es im Weinbau viele Wege gibt. Doch ihre Geschichte wirft auch große Fragen auf. Was bedeutet es für die Zukunft des Weinbaus, wenn hochqualifizierte Experten wie Yvette und Florian sich gegen den Vollerwerb entscheiden? Ist es eine persönliche Lebensentscheidung oder doch auch ein Hinweis auf die Herausforderungen und strukturellen Veränderungen, die immer mehr Winzer vor große Fragen stellen? Genau das bleibt unausgesprochen, aber es lässt viel Raum zum Nachdenken. Und vielleicht greife ich genau diese Fragen bald in einem Webinar auf. Noch ist nichts spruchreif, aber ich spiele mit dem Gedanken, einige der heutigen Themen zusammen mit spannenden Gästen zu vertiefen. Möglicherweise sogar mit Yvette Wohlfahrt. Wer weiß, vielleicht auch mit anderen Experten und Expertinnen, die in naher Zukunft im Podcast zu hören sein werden. Wenn dich solche Themen interessieren, dann halte die Augen offen. Ich werde sicher bald mehr dazu erzählen. Eben da setzt auch die nächste Episode von Genuss im Bus an. In genau einer Woche spreche ich mit Professor Sabine Lohse über strukturelle Krisen im Weinbau und was das für die Zukunft bedeutet. Also, bleib dran und abonniere den Podcast, um keine Episode zu verpassen. Und nicht vergessen, lass es dir schmecken.